Ich werde jetzt aber nicht Ja oder Nein sagen, ob wir jetzt da schwänzen sollen oder nicht. Wir haben ja unter uns Lehrer, wir haben ja auch Schuldirektoren unter uns, Schüler. Aber ihr habt jetzt ganz viele Argumente gehört und ich wollte, die Teens haben ja euch letzten Sonntag gefragt, was würdet denn ihr dazu sagen? Es gab eine Umfrage letzten Sonntag hier. Wie finden Sie es, dass Schüler während ihrer Schulzeit für die Umwelt demonstrieren? Und die Teens haben diese Umfrage auch ausgewertet und die am stark bewertesten Antwort mit 58% war, ich finde es wichtig und toll, dass sich Jugendliche für die Umwelt einsetzen. Ja, das war so am meisten. Ja, alle klar. Und an zweiter Stelle mit 38%, ich denke, es ist schön, dass sich Jugendliche dafür einsetzen, aber sie müssen es ja nicht während der Schulzeit tun. Aha, jetzt klatscht keiner. Doch. Alle Rektoren, ja, sehr gut. Und die anderen antworten so wie, ah, es ist egal, es spielt eh keine Rolle, waren nur 1%. Schwänzen für den Klimaschutz, ja oder nein? Ja, ich denke, das müsst ihr in euren Familien mal beantworten. Wenn es jemanden wirklich interessiert, wie ich persönlich das sehe, der kann ja nachher mich fragen, ja, wie ich das in meiner Familie machen würde. Aber was ich euch Teens sagen möchte, heute uns alle eigentlich, worum es auch geht in der Predigt, bitte hört nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fangt sie an aufzuräumen und baut sie auf, wie sie Gott gefällt. Ja, hört nicht auf zu hoffen, dass eure Zukunft gestaltet werden kann von euch, weil wir glauben, dass es einen Gott gibt, der Zukunft hat für euch und für diese Welt. Und darum soll es heute gehen, auch wenn manches so negativ scheint. Denn wenn ihr 45 Jahre alt seid, sagen wir so in 30 Jahren, könnt ihr euch das vorstellen? Nee, es wird kommen. Da sitzt ihr vielleicht mit 45, dann wird es in dieser Welt ziemlich wahrscheinlich über 9 Milliarden Menschen geben. Jetzt sind wir 7,7, also 1,3 Milliarden, noch mehr. Ja. Und selbst wenn wir uns total anstrengen, weniger CO2 auszustoßen, was für die meisten Wissenschaftler die Ursache ist, mit dem Treibhauseffekt, dass es wärmer wird, dass es mehr Energie gibt, Naturkatastrophen. Ja, wenn wir uns total anstrengen, haben 1,3 Milliarden Menschen mehr und es werden noch mehr. Wie sollen wir das denn schaffen? Können wir die Erde retten? Wir brauchen ja alle Energie. Was gibt uns da eigentlich Hoffnung? Und manche Entwicklungen können da einem schon Angst machen. Und warum sollten wir uns einsetzen? Ihr ja und wir. Und was hat es mit dem Glauben mit Gott zu tun? Hat Gott eigentlich eine Perspektive für die Natur, für den Klima und für seine Schöpfung? Und was sagt er uns? Und wie wir gerade gehört haben, ihr habt ja im Teensunterricht einiges durchgenommen, Freizeiten gehabt, Praktika, aber auch eben die Schöpfungsgeschichte. Und da steht ganz zentral drin, diese Dinge. Gott gibt uns den Auftrag, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Bebauen heißt zu gestalten und bewahren heißt eben nicht kaputt zu machen, sondern sie zu erhalten. Und dieses Thema zieht sich durch bis zum Ende. Und ich mache heute ein Wagnis mit euch, auch mit allen, die neu da sind. Ich möchte heute mit euch das Ende anschauen. Wie wird es denn ganz am Ende sein? Was sagt die Bibel dazu? Und wie kann uns das Hoffnung geben für heute? Wir Menschen, wir können eigentlich nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen ja nicht, was in 30 Jahren ist. Vielleicht ist das was, was wir der Geschichte lernen können. Wir wissen nicht, wie die Zukunft abläuft. Es gibt so viele Faktoren, die wir nicht in der Hand haben. Die Zukunft ist eher wie ein Raum. Da ist eine verschlossene Tür und wir stehen vor der Tür. Wir kommen aber nicht rein in diesen Zukunftsraum. Gott aber ist nicht in der Zeit. Ja? Er ist ewig und er sieht sozusagen alles und er weiß, was am Ende sein wird. Und er gibt in der Bibel immer wieder mal so ein bisschen Einblick manchen Menschen. Die können sozusagen durchs Schlüsselloch gucken, ja, in diesen Raum rein, wie der sein wird. Und einer, der hatte eine ganz große Schau von dem, was in der Zukunft passiert, in einem Buch, das tatsächlich nicht einfach zu verstehen ist. Aber ich mache heute mal das Wagnis. Ganz am Ende gibt es das Buch der Offenbarung, ein ganz spannendes Buch. Und im vorletzten Kapitel sieht der Johannes eine Schau. Ich werde es jetzt vorlesen und danach auch ein bisschen erklären, was es bedeutet. Offenbarung 21, ganz am Ende. Sieht Johannes was, ein Jünger von Jesus. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren Vergangenheit, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vor dem Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein und ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Hier sagt Gott zu dem Johannes, ganz am Ende, Johannes, mache ich alles neu. Ich mache alles neu. Und es ist so sicher, dass dieser Johannes damals im ersten Jahrhundert eine Schau gesehen hat. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, es gibt eine neue Welt und darüber wurde schon ein Film gedreht. Und der Johannes hat sozusagen schon den Trailer gesehen. Ja, er hat schon die Preview gesehen. Er konnte schon durch das Schlüsselloch gucken. Er konnte schon ein bisschen erahnen, wie das aussehen wird. Er hat schon diese Bilder gesehen, die Gott ihm gezeigt hat, wie es am Ende aussehen wird. Und diese Bilder können uns heute auch so viel geben und so viel Hoffnung. Und ich möchte euch kurz mitnehmen in der damaligen Situation. Der Johannes war ein Jünger von Jesus. Er war mit ihm unterwegs. Er hat ganz viel von Gott erfahren, wie Jesus Menschen geheilt hat, wie er gelebt hat. Er hat auch erfahren, dass Jesus an dem Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und lebt. Und er war total begeistert von dem Neuen, was Gott in seinem Leben schenkt. Und dann plötzlich ändert sich die Geschichte. Ein neuer Kaiser kommt, der Domitian im Römischen Reich. Und er nimmt Johannes und ganz viele anderen Christen gefangen. Und er verbannt den Johannes auf eine Insel, auf Patmos in Griechenland. Die Insel gibt es auch heute noch. Und Johannes muss auf dieser Patmos-Insel leben. Und er wird traurig. Er fragt sich, ich habe so viel Neues erfahren von Gott, aber wo ist jetzt Gott? Hat diese Welt eine Zukunft? Wo ist Gott eigentlich? Er hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Wer was zu sagen hat, ist Domitian, dieser Kaiser, der sich auch als Gottherr anbeten lässt. Und wer ihn anbetet, dem geht's gut. Aber wer ihn nicht anbetet, dem geht's schlecht. Letztlich hat Domitian das Sagen. Und er spürt so eine ganze Macht von außen, auch dieser innerlichen Schmerz, die Zweifel. Ist das, was ich mit Gott erlebt habe, eigentlich wahr? War es das jetzt? Ich bin ja auf Patmos, ist das das Ende? Und in dieser schwierigen Situation schenkt ihm Gott eine Vision, eine Schau, die Offenbarung mit vielen Bildern, mit apokalyptischer Sprache, aber die spricht zum Johannes und die ermutigt ihn. Und wir würden uns vielleicht heute die Frage stellen, ist diese Welt noch zu retten bei bald 9 Milliarden Menschen? Ich weiß nicht, ob das dein Thema ist. Ja, wie wird es weitergehen mit der Zukunft? Ich meine, wir haben ja neben dem Klimaproblem heute auch noch ganz andere Probleme. Es gibt in unserem Land und weltweit so viele Menschen wie nie zuvor eine Geschichte, die flüchten müssen von ihrem Zuhause, nicht nur wegen Klimakatastrophen, sondern wegen Krieg. Es gibt in Baden-Württemberg tatsächlich Menschen, die wie Sexsklaven gehalten werden. Und es gibt heute auch noch viele Kinder, die jeden Tag Hungergefühle haben, auch wenn es abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Und wenn wir ein bisschen uns reinfühlen in die Situation, in die Welt, wie sie so ist, vielleicht auch wenn es sich nicht persönlich trifft, dann kann man wirklich Angst bekommen und sich fragen, hat diese Welt noch eine Zukunft? Und dann kommt diese Schau für den Johannes und die kommt auch zu uns heute. Und ich möchte die heute für uns anwenden, dass Johannes das Neue sieht, den neuen Himmel und die Erde und dass er ermutigt wird, Johannes, Domitian, hat nicht das letzte Sagen. Ganz am Ende werde ich alles neu machen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und es geht über Johannes' Vorstellungskraft ein bisschen hinaus, vielleicht über deine heute Morgen, bei mir ist es auch oft so. Und Johannes sagt, schau mal, mit Jesus kommt Gott auf diese Erde, es fängt das Neue an und eines Tages wird er alles neu machen. Und deswegen, liebe Teens, hört nicht auf zu träumen für eine bessere Welt, denn eines Tages wird alles Böse, alles Kaputtmachende vergehen. Das ist das Erste, was Johannes hier sagt. Denn er sagt, ich sehe einen neuen Himmel, eine neue Erde und das Meer ist nicht mehr. Was meint er denn jetzt mit diesem Satz, das Meer ist nicht mehr? Ein bisschen komisch. Also er meint es nicht das Mittelmeer, in dem vielleicht einige bald Urlaub machen, sondern wenn Johannes von Meer spricht, dann ist es ein Bild für all das Böse und Zerstörerische. Weil kurz zuvor beschreibt er ein Tier in Offenbarung 13, das aus dem Meer kommt. Und dieses Tier reißt sein Maul auf und will gegen Gott und gegen alle Heiligen und die Menschen kämpfen und sie kaputt machen. Und dieses Tier wird angebetet. Und es ist ein Symbol für all das Antichristliche, für all das Kaputtmachende, für den Gegenspieler Gottes. Und dieser kommt aus dem Meer. Und Johannes sagt ganz am Ende, wenn Gott alles neu macht, dann gibt es dieses Meer nicht mehr. Das heißt, alles Böse wird es nicht mehr geben. Und aller Schmerz, den wir haben, wegen dem mächtigen Gegenspieler, wegen unserer eigenen Zerrissenheit, wegen dieser Einstellung, nach mir die Sintflut, ist doch egal, wie wir mit der Schöpfung umgehen, alles wird es nicht mehr geben. Gott wird tatsächlich die Tränen abwischen, ganz persönlich. Das ist sowas von wunderbar, das ist, ich weiß nicht, wenn du Naturliebhaber bist, vielleicht stellst du dir mal die schönste Natur vor, die du dir vorstellen kannst, die du schon gesehen hast. Und die, so wird die neue Schöpfung sein, so wird diese neue Welt sein. Die Bibel beschreibt, dass das, was wir jetzt erleben, verwandelt wird. Ich kann euch auch nicht genau erklären, wie das sein wird, aber sie gibt diese große Hoffnung, dass Gott alles neu macht. Es ist Gottes Werk. Und wenn ich diesen Film vor Augen habe, dann gibt mir das eine unheimliche Hoffnung. Selbst wenn Politiker das mit den Klimazielen nicht schaffen werden und wenn wir 9 oder 10 Milliarden sind, wir Menschen werden letztlich diese Welt nicht kaputt machen. Wir können sie auch nicht schaffen und letztlich erhalten. Wir kriegen eine Verantwortung. Aber ganz am Ende steht Gott. Und diese Schöpfung ist auch nicht nur ein Problem, ja, die wir lösen müssen, sondern diese Schöpfung ist letztlich ein Geschenk von Gott. Und deswegen sollen wir sie achten und bewahren. Unabhängig davon, welcher Klimaforscher jetzt recht hat. Sie hat was mit unserem Leben zu tun. Wir sollen sie achten und wahren, weil sie aus Gottes Hand kommt. Und für mich ist die Fridays for Future-Bewegung wirklich in so ein Akzent, so Nachdenken. Wieso demonstrieren so viele Schüler dafür? Wieso achte ich die Natur so wenig? Die Greta Thunberg, ich habe jetzt ein bisschen über sie gelesen, diese 16-jährige Schwedin. Ich finde es schon toll, wie konsequent die ist. Sie wird eingeladen auf einen Klimakongress und fliegt da nicht hin im Flugzeug, weil sie sagt, das stößt so viel CO2 aus. Und viele andere Dinge. Also sie ist sehr konsequent in ihrem Denken und ihrem Engagement. Und wenn ich mein Leben anschaue, muss ich ehrlich sagen, der Knackpunkt oft ist, warum ich mich dann oft doch nicht für den besseren Weg gegenüber der Schöpfung entscheide, weil ich faul bin, weil ich bequem bin. Und ich sehe bei ihr, dass sie auch Unbequemlichkeiten in Anspruch nimmt für die Schöpfung. Bei mir kommen da schnell Ausreden, ja, das Geld, meine Familie und die Bequemlichkeit und... Aber wenn diese Naturgottesschöpfung ist und ein Geschenk ist, was wir zu bewahren gilt und Gott mir so wichtig ist in meinem Leben, dann kann ich nicht einfach die Schöpfung ausgrenzen. Ein ganz bekannter geistlicher Franz von Assisi, der vor vielen Jahren gelebt hat, der hat es sehr eng zusammengebracht, der Glaube an Gott und der Umgang mit der Schöpfung. Und er hat ein Gebet gesprochen, der Sonnengesang heißt das Gebet, ich habe mal einen Teil davon mitgebracht. Ich lese es mal vor und dann könnt ihr sehen, wie er seine Beziehung zu Gott und den Umgang mit der Schöpfung, wie nah das bei dem zusammen ist. Er sagt, gelobt seist du mein Herr, also damit meint er Gott, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest und schön ist er und strahlend und mit großem Glanz. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne, am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark. Wow, er nennt diese Elemente Bruder und Schwester. Also Franz von Assisi hat sogar mit Tieren geredet. Ist für mich jetzt fremd, so eine arge Nähe zur Natur, aber wir sehen, er sieht, es ist ein Geschöpf Gottes, diese Natur. Und ich lobe Gott dafür und dadurch achte ich es auch. Ich kann es nicht einfach kaputt machen. Also liebe Teens und liebe Erwachsene, lasst uns nicht aufhören zu träumen von einer besseren Welt, weil Gott sie gemacht hat und am Ende wird er alles neu machen. Und wenn ich weiß, dass es Gottes Wille ist, dass er keine Ungerechtigkeit will, kein Leid, möchte ich mich jetzt schon dafür einsetzen, weil ich will ja mit Gott unterwegs sein. Und wenn ich weiß, er wird eines Tages alles neu machen, dann will ich jetzt schon auch versuchen, ein Teil davon zu sein, weil ihm die Schöpfung so wichtig ist. Und ein zweites, liebe Teens, was wir sehen können von dem Johannes, wo wir ein bisschen so durch das Schlüsselloch gucken können, ist eine nie dagewesene Nähe Gottes ganz am Ende. Ich lese nochmal diese zwei Verse vor. Johannes sagt, ich sah die heilige Stadt in diesem Film, ja, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Johannes sieht jetzt in dieser Preview, in diesem Film, eine heilige Stadt und eine Braut. Und als ich das gelesen habe, ja Johannes, was siehst du jetzt? Siehst du jetzt eine Stadt oder eine Braut? Das ist ja wohl ein Unterschied. Was hat das jetzt zu bedeuten? Das ist so ähnlich, wie wenn ihr in eine Kunstausstellung geht, vielleicht mit der Schule, und dann ist da ein Kunstbild, ja, und ihr steht vor dem Bild und ihr fragt, was hat es jetzt zu bedeuten? Und dann kommt jemand Schlaues wie Fred Hartmann oder ein Schuldirektor oder ein Museumsdirektor und sagt, schaut mal, das hat es zu bedeuten. Und das Tolle bei diesem Bild von der Stadt und der Braut ist, dass in dieser Schau plötzlich eine Stimme kommt, die genau erklärt, was es zu bedeuten hat. Hier steht nämlich, siehe, schaut mal her, das alles ist die Wohnung Gottes bei den Menschen. Johannes sieht, wie Gott bei den Menschen wohnt, wie nie zuvor. Und es klingelt bei ihm, weil er ist ja ein Jude, er kennt das Alte Testament, da gab es doch schon mal was, wo Gott gewohnt hat, in dem Zelt, im Volk Israel, in der Stiftshütte. Und er sieht dieses Bild und er sieht es aber nicht nur für Israel, sondern für alle Völker. Also Gott wird so nah sein am Ende bei allen Menschen, aus allen Völkern. Da sind auch Schwaben dabei, Ungarn, ja, Iraner, was gibt es noch, Brasilianer unter uns. Badener gibt es auch ein paar, ja. Gott wird also bei den Menschen so nah wohnen wie nie zuvor. Und das ist für ihn wie das neue Jerusalem, das ist für ihn wie eine festgeschmückte Braut. Das bringt in ihm Jubel hervor. Wenn ich Gott nahe komme, deswegen, liebe Teens, hört nicht auf zu träumen für eine bessere Welt, denn Gott, ihr werdet eines Tages Gott sehen können. So nah, er wird jede Träne abwischen. Später sagt man, wir werden Gottes Gesicht sehen. Wenn wir Gott ganz nahe kommen, dann stillt sich letztlich meine Sehnsucht nach vollkommener Liebe, ja, nach Gerechtigkeit, nach einer vollkommenen Natur. All das ist, diese Quelle des lebendigen Wassers ist bei ihm und es kommt in mein Leben. Ganz am Ende wird es vollkommen da sein. Und Johannes sagt, schau mal, ich habe diesen Jesus schon erfahren, er hat schon den Fuß gesetzt auf diese Erde. Ich habe erfahren, wie er ist. Und all das, was meine Beziehung zu der Nähe Gottes trennt, dass ich eben nicht so lebe wie Gott, dass ich oft ein Ego bin, dass ich Schuld auf mich lad, dass ich meine Ehefrau nicht respektiere, dass ich oft ein Ego bin, all diese Dinge, die mich von Gott trennen, die nimmt Jesus auf sich als der Sohn Gottes. Und er stirbt am Ende an einem Kreuz für all das und überwindet es durch seine Auferstehung. Er zerreißt den Vorhang und er bringt uns Gott nahe. Und Johannes sagt, wisst ihr, ihr könnt es jetzt schon erfahren, wenn du dich verbindest mit Jesus, kommt Gott in dein Leben. Nicht, weil du so toll bist. Nicht, weil du immer in die Kirche gehst. Nicht, weil die Teens die Bibelteens gemacht haben. Sondern, weil er es für dich getan hat. Und eines Tages wird dieser Jesus alles neu machen und du wirst seine Nähe erfahren wie nie zuvor. Und der Johannes, der kann es gar nicht glauben, weil Domitian ist da und er ist ja auf Patmos. Und wie soll das sein? Und deswegen sagt er, auf dem Thron sitzt Gott selbst zu ihm, Johannes, schreib's auf. Ich bin Alpha und Omega. Es ist wirklich wahr. Schreib dieses Bild auf und behalt's in deinem Herzen. Und Johannes hat Mut bekommen und er hat Hoffnung bekommen und hat dieses Buch weitergegeben und es gibt so vielen Menschen Hoffnung bis heute. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, das ist mir alles jetzt ein bisschen viel, ich kann das nicht glauben. Ich kann das auch manchmal nicht glauben. Und vielleicht sagst du, was ist denn die Zukunft von dieser Welt? Ja, bald 9 Milliarden Menschen. Und ich möchte das einfach zusprechen, weißt du, diese Welt, diese Erde ist nicht alles und wir Menschen auch nicht. Es gibt einen Gott, der diese Erde erneuern wird und das kann dir Hoffnung geben. Und vielleicht sagst du, ja, ich glaube schon auch an Gott, aber ganz ehrlich, es gibt so viel Altes in meinem Leben. Ich fühle mich manchmal wie auf Patmos, ja, abgegrenzt, ohne Hoffnung. In meiner Familie ist es oft nicht so alles neu. In meiner Arbeitsstelle, wie es da zugeht, in meinem Körper. Vielleicht sagst du auch, gerade überhaupt in Beziehungen, wo ich bin, ist es sehr schwer. Ich spüre nicht Neues, ich spüre nicht diese Freude von Gott, ich spüre gar nicht diese Erneuerung. Dann möchte ich Hoffnung machen, dass du dich nicht davon prägen lässt, sondern dass du wie Johannes auf Patmos sagst, Gott, ich sehe, was du machen wirst und dass du da bist. Und ich will mich von dem Neuen lenken lassen. Weil er ist Alpha und Omega, er wird alles neu machen. Und dann sprich das Neue in dein Herz hinein, sprich es in deine Beziehung hinein, in deine Familie hinein und sag, wir wollen jetzt schon ein Stück weit davon leben, was eines Tages kommen wird. Und liebe Teens, das wünsche ich euch, dass ihr nicht aufhört und dass wir auch als Erwachsene nicht aufhören zu hoffen, dass das Neue reinkommt in unsere Natur, ja, in eure Familie, in eure Schulklasse, in eure Arbeitswelt, weil wir eine Hoffnung haben, die nicht kommt von den Klimaforschern und von unserem Engagement allein, sondern von einem Gott, der da ist und der für uns ist. Amen.